Ich möchte mit euch lesen eine sehr bekannte Geschichte, vielleicht die bekannteste Geschichte im Neuen Testament. Jemand, ich glaube William Temple, ein englischer Bischof, hat gesagt, das Evangelium im Evangelium nach Lukas, in Lukas 15, ab Vers 11. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann lest doch gerne mit. Lukas 15, ab Vers 11. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihm sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her. Zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Es haben schon viele gesagt, dass dieses sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn einen ganz falschen Namen hat. Wenn, dann müsste man es das Gleichnis von den verlorenen Söhnen nennen oder noch viel besser die Geschichte vom liebenden Vater. Denn um einen liebenden, gnädigen, barmherzigen, freundlichen Vater geht es hier. Und dieser Vater will dir heute begegnen. Ob du ihn schon lange kennst oder ob du das erste Mal von ihm hörst. Und Herr, wir beten, dass du durch deinen Geist, durch dein Wort uns neue Offenbarungen gibst, wie du bist, wie du uns begegnest. Amen. Jesus stellt uns seinen Vater vor in dieser Geschichte. erzählt eine Geschichte von einem Vater und zwei Söhnen und Erbe und so weiter. Aber es wird sehr deutlich, er redet eigentlich von seinem himmlischen Vater. Er will uns zeigen, wie Gott ist. Und was ist das für ein Vater? Wir haben, einige waren hier bei dem Glaubensgrundkurs im November, da haben wir uns sehr ausführlich auch dieses Gleichnis angeschaut und haben mehrere Seiten an dem Vater entdeckt. Wir haben gesehen, der Vater schenkt Erfüllung. Bei ihm gibt es Brot die Fülle, sagt der Sohn, als er in der Armut sitzt, selbst für die Tagelöhner. Und später gibt es ein rauschendes Fest und der Vater kann es sich leisten, so ein Fest zu geben. Und man muss sich das finanziell leisten können, das ist das eine, aber man muss es sich ja auch von der inneren Einstellung her leisten können. Es gibt ja Leute, die sind, wie man so sagt, stinkreich, aber sitzen auf ihrem Geld und essen immer nur Magerquark und Knäckebrot und können überhaupt nichts ausgeben und abgeben. Der Vater kann es sich leisten, er ist großzügig, er ist freigebig. Er gönnt uns etwas, sagt Jesus. Er hält uns nicht kurz, so an der kurzen Leine. Manchmal denken Leute, ja, Gott lässt mir jetzt dieses Schlimme gerade widerfahren, damit ich nicht übermütig werde oder so. Da stoße ich mir mal den Kopf, damit ich nicht zu groß wachse. So ist der Vater nicht, sagt Jesus. Der Vater hat ein reiches, schönes, erfülltes, glückliches Leben für uns bereit. Der Vater schenkt Erfüllung. Und dann sehen wir eine andere Seite, der Vater gibt frei. Da kommt dieser jüngere Sohn und ich gehe jetzt nicht durch alle Details dieser Geschichte, aber was der Junge hier fordert, das merken wir vielleicht gar nicht so, aber das ist der absolute Skandal. In so einer sehr patriarchalischen Gesellschaft damals, wenn er sagt, ich will jetzt mein Erbe jetzt ausgezahlt haben, sagt er eigentlich, du bist für mich schon gestorben. Du hast mit dir, und das Erbe lag ja auch nicht auf dem Konto, sondern das waren Viehherden und Felder, die mussten verkauft werden und so weiter. Also es ist eine Katastrophe, was hier passiert. Nicht nur, dass der halt andere Wege geht und nicht das studiert, was der Vater wollte, sondern ist der totale Abbruch von Beziehung. Du bist für mich gestorben. Und so ein Vater im Orient hatte Macht und hat auch die Rute nicht geschont, aber er lässt seinen Sohn ziehen. Er lässt ihn ziehen. Er weiß genau, wie das enden muss. Und doch lässt er ihn gehen. Gott erzwingt keinen Glauben. Also es ist kein pädagogischer Ratgeber für alle Tage hier. Aber Gott erzwingt nichts. Er erzwingt keine Verehrung. Er erzwingt keine Liebe, keinen Gehorsam. Manchmal beten wir, Gott, führ mich doch so, so wie wenn mich einer an zwei Schultern packt und immer so dreht und ich kann gar nicht irgendwo anders abbiegen. Und wenn ich Bewerbung schreibe, dann mach doch her, dass ich nur eine Zusage kriege. Und dann weiß ich nämlich genau das von dir und dann muss ich mich nicht entscheiden. Gott mutet uns manchmal Freiheit zu, Entscheidungen zu treffen, selber Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln. Und so gibt er diesen Jungen frei. Das ist so wichtig, dass es im Glauben keinen Zwang gibt. Also, unsere Jungs kommen hier mit in Gottesdienst. Sie haben sozusagen keine Wahl. Erstens finden wir das gut und zweitens wüssten wir nicht, was wir sonst mit ihnen anstellen sollten sonntags. Und wenn ich sage, ich bleib mal zu Hause und deiner auch, um die Kinder zu hüten, hättet ihr vielleicht ein Problem, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Also das ist einfach klar in dem Alter. Okay, wir gehen dahin, dann kommt ihr mit. Aber schon jetzt können und wollen wir sie nicht zwingen zu glauben oder zu beten. Sagen dann bei zu Tisch, willst du beten? Und wenn er sagt, nein, dann ist okay. Da ist viel kaputt gemacht worden. Und manche von euch haben davon gehört und einige sagen, ja, ich weiß ganz genau, wovon du redest. Und wenn da, man meint es ja gut, man will den Kindern ja nur das Beste und so. Aber wenn man da mit Druck arbeitet, kann man so viel zerstören und Kinderseelen verletzen und auch ein ganz schräges Bild von Gott vermitteln. So, ich muss da zum Gottesdienst, sonst kriege ich Haue oder so. Was macht das? Was gibt mir das für ein Bild von Gott? Und wenn dann der Druck weg ist, ist dann eben oft auch der Glauben weg. Und viele kommen dann nie wieder. Und ich kann euch nur bitten, wenn das deine Geschichte ist, wenn das deine Erfahrung ist, dann versucht zu trennen zwischen dem, was Gottes Leute da gemacht haben, in bester Absicht oder auch nicht, keine Ahnung, und dem, wie Gott selbst ist. Dieser Vater ist ganz anders, als Menschen ihn dir vielleicht vor Augen gemalt haben. Und als Leiter und als Vater will ich einfach stellvertretend auch dich um Vergebung bitten, wenn Eltern oder Leiter dich so verletzt haben. Im Glauben gibt es keinen Zwang. Der Vater gibt frei. Und der Vater kommt dann entgegen. Er gibt nicht einfach frei und sagt, jeder muss seinen Weg gehen und dann, euer ist halt so. Ja, es gibt so eine liberale Erziehung, die eigentlich Gleichgültigkeit ist. Bis hin zur Wohlstandsverwahrlosung. Ja, die Kinder kriegen Plastik und Batterien und alles Mögliche, aber keine Richtung. Und mein Kind soll sich selbst entscheiden und ist 2 Jahre alt. Das funktioniert nicht. Im Natürlichen und hier ist der Vater auch alles andere als gleichgültig. Er gibt den Sohn frei, weil er ihn nicht zwingen will und nicht zwingen kann, aber er gibt ihn nicht auf. Er gibt den Sohn nicht auf. Als er, der Sohn, aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Warum sieht er ihn vom Weiten? Klar, kann zufällig aus dem Küchenfenster geguckt haben, aber ich glaube doch lieber, er hat Ausschau gehalten. Sagt, mein Sohn, vielleicht kommt er heute. Ich warte auf ihn. Ich will ihn wieder bei mir haben. Und dann läuft er dem Sohn entgegen. Er hat so ein ähnliches Gewand angehabt wie ich wahrscheinlich. Und ja, damit zu rennen auf nicht asphaltiertem Weg ist gar nicht so einfach. Da muss man das so hochraffen. Und sowas macht man nicht. Ein Patriarch rennt nicht. Das geht also von der Kleidung schon, aber das ist auch einfach nochmal eine Unehre. Der Sohn hat ihn schon einmal verunehrt. Wenn er jetzt nochmal quer durchs Dorf rennt, mit hochgeschürztem Rock sozusagen, macht das eigentlich nur noch schlimmer. Ja, wir haben nicht so ein Ehrverständnis in unserer Kultur, deshalb müssen wir das so ein bisschen uns reintasten. Aber was wir selbst auch bei uns, wo das vielleicht mit dem Rennen nicht der Punkt ist, wir würden erwarten, wenn der Vater den Sohn schon in seine Nähe lässt, dass er so mit verschränkten Armen wartet. Ja, irgendein Knecht sagt, ja, dein Vater sitzt im Büro. Ja, zieh dich warm an. So, das wäre eigentlich normal, denken wir. Und dann will ich doch erstmal hören. Er sagt erstmal nichts, so 20 Minuten lang. Der Sohn soll halt erstmal. Ne? Und es bricht mir das Herz, zu denken, dass das Bild ist, was einige von euch von Gott haben. Dass er, wenn ihr umkehrt zu ihm, so mit verschränkten Armen sitzt und sagt, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ist das dein Bild von Gott? Der Vater rennt. Er macht sich auf den Weg, er kommt ihm entgegen. Der kann sein Sprüchlein gar nicht mehr zu Ende aufsagen. Der Vater zeigt eine herzliche, anteilnehmende, entgegenkommende, entgegenrennende, sehnsüchtige Liebe zu seinem Sohn. Und das ist eine Liebe, die hat Gott für jeden, der nach Hause zurückkehrt. Und ich verrate euch was. So eine Liebe hat Gott auch für jeden, der nicht nach Hause zurückkehrt. Aber derjenige kann diese Liebe noch nicht empfangen, weil er in der Ferne ist. Er sagt nicht, oh, jetzt ist er zurückgekehrt, jetzt habe ich ihn wieder lieb. Die Liebe ist schon da. Wir sehen gleich noch mehr davon. Und übrigens mit der gleichen Liebe, das wird oft übersehen, geht er auch seinem älteren Sohn entgegen. Als der trotzig draußen auf dem Hof steht. Der ist ja angeblich so brav, dass er so, während da eine Feier läuft und wahrscheinlich vor Zeugen, seinem Vater ins Angesicht widersteht und sagt, nee, ich mach nicht mit. Das ist fast genauso schlimm, wie das, was der Jüngere sich geleistet hat. Und auch da geht er ihm entgegen und wirbt um ihn und sagt, du solltest dich doch freuen. Dein Bruder ist wieder da. Zu einer Liebe kommt er uns entgegen. Und falls du dich daran stößt, dass hier ständig vom Vater die Rede ist und du denkst, ist Gott denn ein Mann und so, manche haben da dann auch schwierige Erfahrungen. Diese Liebe von Gott, die ist größer als Männer oder Frauen. Gott sagt, ich schaffe Menschen in meinem Angesicht, in meinem Ebenbild, als Mann und Frau. Und in Jesaja heißt es von Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also lasst euch da nicht auf ein zu enges Gleis führen. Er kommt mit dieser Liebe uns entgegen. Martin Luther hat gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Und wir sehen dann, dieser Vater verzeiht gern. Was ist Verzeihung? Was ist Vergebung? Gibt es ja ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Manche sagen, oh ja, reden wir nicht mehr davon. Ja, schon gut, hätte mir auch passieren können. Nobody is perfect. So redet Gott nicht. Er sagt auch nicht, ich bemühe mich, dir das nicht mehr übel zu nehmen. Oder ich vergebe dir, aber, wie geht's weiter? Vergessen werde ich das nie. Nein, es ist ein ganz anderes Verzeihen vom Vater. Wie verzeiht er? Ich habe es eben schon gesagt, er lässt seinen Sohn gar nicht ausreden. Er lässt hier die Selbsterniedrigung des Sohnes, die genießt er nicht. Das heißt so, bevor ich, da soll der doch erstmal hier angekrochen kommen, ja? Weiß nicht, ob ihr solche Gefühle kennt. Er hört noch nicht mal bis zum Ende ihn an. Und sofort beendet er jegliche Distanz, die da war. Ich sag gleich, da wo wir Verletzungen erlebt haben unter Menschen, da geht das oft nicht so schnell, da muss auch neues Vertrauen wachsen. Aber beim Vater ist sofort die Distanz verschwunden. Er sagt nicht, geh erstmal duschen und dann nehme ich dich auch mal in den Arm. Der kommt frisch aus dem Schweinestall und dann von der Reise und der Vater schließt ihn in die Arme und drückt ihn an sein Herz. Und er setzt ihn wieder ein als Sohn. Was hatte der Sohn gesagt? Ja, ich gebe mir doch irgendwie einen Job. Er bekommt Kleid, Schuhe, Ring. Was heißt das? Das Kleid ist Fürsorge, ein Schutz, auch eine Annahme. Du gehörst hier zur Familie. Er bekommt Schuhe. Ja, wer ist barfuß gelaufen? Das waren Sklaven. Die einfachen Arbeiter vielleicht. Du bekommst Schuhe, weil du mein Sohn bist. Und du bekommst den Ring. Das ist nicht einfach Schmuck, sondern das ist Identität, das ist Autorität. Das war der Siegelring, mit dem man Verträge besiegeln konnte. Das ist so, als wenn du die Kombination vom Familiensafe kriegst und die PIN-Nummer von der Kreditkarte. Er darf wieder Verträge zeichnen, ja? Und die Freude des Vaters geht so weit, so tief, dass er sofort eine Feier schmeißen muss. Wir wollen jetzt feiern, nicht nur für dich, dass du was zu essen kriegst, sondern der Vater will feiern. Seht ihr das? Jesus sagt, es ist Freude im Himmel. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt. Und es betrifft übrigens nicht nur Leute, die das allererste Mal den Schritt zu Jesus gehen. Sondern es betrifft auch dich, wenn du wieder auf die Schnauze gefallen bist und wieder zu Jesus zurückkehrst. Dann rollt der Himmel nicht kollektiv mit den Augen und sagt, das müsste sie jetzt aber langsam gelernt haben. Sondern es ist Freude im Himmel, dass du den Weg, es ist nicht Freude, dass du hingefallen bist. Aber es ist Freude im Himmel, dass du zurückkehrst. Gott ist Vater. Gott ist Vater. Und Paulus sagt in Epheser 3,15, er ist ein Vater, nachdem alle Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt ist. Also alles Vatersein leitet sich von Gott ab. Ja, wir haben manchmal die Vorstellung, wenn wir Gott als Vater beschreiben, dann nehmen wir halt irgendwas, was wir so kennen, aus unserem Erfahrungshorizont und das projizieren wir auf Gott. Ja? Und sagen, Gott ist also so ähnlich, nur halt größer und besser und schöner. Und das Gegenteil ist richtig. Gott ist das Original, an dem sich alle irdischen Väter orientieren sollen. Und ja, es kann sein, ich habe das eben schon mal angedeutet, das Wort Vater weckt in dir ganz andere Assoziationen, ganz andere Erinnerungen, ganz andere Gefühle als das, was ich hier beschreibe. Und das ist eine Sache, die uns abhalten kann, von ja zu Gott zu kommen. Und deshalb finde ich es doppelt schrecklich, wenn Väter ja ihren Job nicht machen, ihr versteht mich, wenn Väter so ein schräges Bild auch vermitteln, weil es Rückschlüsse gezogen werden auf Gott. Vielleicht war dein Vater kühl und distanziert, oder er war nicht existent, total abwesend, oder er war unkontrolliert und bedrohlich. Sag, Gott ist wie ein Vater, der dich in die Arme schließen willst, kriegst du Angst und willst ausreißen. Und du hast vielleicht im Kopf verstanden, ja, nee, Gott ist ja irgendwie nicht so, aber das kommt, diese Gefühle kommen hoch und Gott ist dir dann nicht geheuer. Und meine Bitte ist, wenn das deine Geschichte ist, dann mach nicht einen Bogen um Gott. Dann sag auch nicht, ich lasse das mit dem Vater halt sein und bete immer nur guter Gott oder irgendwas, oder Jesus, okay, das ist, da weiß ich, was ich habe. Es ist super, natürlich mit Jesus zu reden. Aber such ihn, wie er wirklich ist. Nimm seine Wahrheit in dich auf, die er in seinem Wort dir sagt. Diese Geschichte von dem Vater. Bete das Vers für Vers. Sag, Vater, du bist so. Nicht wie mein Vater war. Du bist der Vater, den ich nie hatte. Oder wenn du einen super Vater hattest, kannst du natürlich danken. Danke, dass mein Vater, ob er gläubig war oder nicht, etwas von deinen Eigenschaften reflektiert hat. Dass da Freiheit war und trotzdem Ordnung, Autorität. Dann kannst du Gott danken. Aber wenn es nicht so war, kannst du sagen, jetzt sei du mein Vater. Und lass nicht die Versäumnisse oder die Verletzungen aus der Vergangenheit dich für die Zukunft ärmer machen. Lass nicht die Verletzungen, die Versäumnisse aus der Vergangenheit dich für die Zukunft ärmer machen. Erlaube Gottes Wort in deine Erfahrung hineinzusprechen und deine Schlussfolgerung, die du gezogen hast, zu korrigieren. Der Vater ist anders. Wie ist er denn? Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Nicht Gott ist manchmal nett. Oder Gott ist lieb. Steht nirgendwo in der Bibel, dass Gott lieb ist. Er liebt manchmal, wer einen guten Tag hat und wir ihm Anlass geben. Sondern er ist die Liebe in Person. Und das ist wie mit der Vaterschaft. Du kannst nicht deine Definition von Liebe nehmen, die du aus irgendwelchen Fernsehserien hast und sagen, aha, so ist Gott. Und sagen, aha, Gott ist Liebe. Und wie ist Gott? Und jetzt weiß ich, was Liebe ist. Versteht ihr? Er hat die Definitionsmacht sozusagen. Wenn du willst, was ein Meter ist, musst du nach Paris fahren und da hast du einen Maßstab. Dann kannst du dann abmessen und gucken, ob dein Zollstock stimmt. Weiß nicht, ob man dich da reinlässt, aber beim Vater ist das anders. Er lässt dich in seine Nähe. Er ist die Liebe in Person und seine Liebe hat auch nicht erst mit der Schöpfung angefangen. Seine Liebe ist ewig. Seine Liebe ist ewig. Wisst ihr, ein Moslem könnte sowas nie sagen. Allah ist die Liebe. Allah liebt. Ja, das wird schon gesagt. Aber er ist die Liebe. Das kann man nicht sagen. Denn erstens ist er völlig souverän und frei. Und er kann morgen völlig anders handeln als heute und übermorgen wieder anders. Wer wollte ihn denn daran hindern? Und zweitens gab es vor der Schöpfung ja nur ihn. Wen hätte er lieben sollen? Der Gott der Bibel ist anders. Er offenbart uns sein Wesen und er legt sich fest in seinem Handeln. Er gibt uns Verheißungen. Er sagt, ich werde so handeln. Und deshalb können wir feste Aussagen über seinen Willen machen. Die Muslime haben recht, wenn sie sagen, das ist doch eigentlich Anmaßung, dass wir behaupten, wir könnten Gott in die Karten gucken. Wenn er sich nicht in die Karten gucken ließe, wäre das Anmaßung. Aber Gott hat uns feste Verheißungen gegeben. Und die sind so sicher, als wären sie schon geschehen, ihr Lieben. Sie sagen, ja, da steht da, schöne Lyrik, darf man nicht alles nicht wörtlich nehmen und so. Nein, Gott hat sich festgelegt. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Da musst du nicht noch über das Schwert des Propheten balancieren am Ende und hoffen, dass du nicht runterfällst. Sondern du bist angenommen. Er es dir sagt. Und er ist die Liebe in Person. Er hat schon immer geliebt, weil Gott drei Personen in einem Gott ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir haben da Schwierigkeiten, das mit unserem Verstand zu erfassen. Wenn wir es mit unserem Verstand einfach erfassen könnten, wäre es wahrscheinlich falsch. Ja, wir reden von einem ewigen, allmächtigen Gott. Warum glauben wir, dass wir das sofort verstehen müssen? Und Jesus spricht in seinem Gebet in Johannes 17 über die Liebe, die er mit dem, die ihn mit dem Vater schon immer verbunden hat, in aller Ewigkeit. Man sagt, in diese Liebesgemeinschaft nehme ich jetzt die mit rein, die an uns glauben. Ich habe eben schon gesagt, der Gott als Vater ist nicht irgendein hilfreiches Bild, sondern er ist in Ewigkeit Vater und der Sohn ist in Ewigkeit Sohn. Und sie haben diese Vater-Sohn-Beziehung. Und sie leben sie uns auch Vätern und Söhnen und auch Müttern und Töchtern übrigens. Ich entschuldige mich nicht, weil das Gott uns so vorlebt. Aber ihr seid da mit drin. Die Männer müssen sich dann dran gewöhnen, dass sie Braut sind, ja, und so. Dass wir singen Jesus, I'm so in love with you. Also muss sich jeder an was gewöhnen. In Ewigkeit ist diese Liebe in Gott und lebt die Dreieinigkeit, diese Liebe und ist eine liebende Gemeinschaft. Und aus ihrem Überfluss kann Gott schenken. Wisst ihr, es ist schrecklich, wenn Eltern mit ihren Kindern umgehen aus ihrem Mangel heraus. Das ist eine Form, wie Eltern ihre Kinder missbrauchen. Ich meine jetzt nicht auf eine Weise, dass es strafbar ist, dass die Polizei kommt, aber Kinder werden missbraucht, indem sie die Defizite ihrer Eltern erfüllen sollen. Ja, du machst jetzt die Berufsausbildung und lernst das Instrument, was ich immer machen wollte. Das wäre noch die harmlosere Variante möglicherweise. Du bist mein Partnerersatz, weil mein Partner weg ist. Und dann erzählt die Mutter ihrem 8-jährigen Sohn all ihre Liebesprobleme. Und so weiter. Ihr kennt solche Beispiele. Kinder sollen ihren Eltern Annahme, Bestätigung liefern. Und das führt in eine Codependenz, das führt in Unfreiheit, in Abhängigkeit. Und Gott kommt nicht zu uns, um seine Bedürfnisse bei uns zu stillen. Er kommt nicht und sagt, willst du mal ein bisschen mit mir Zeit verbringen? Es betet ja keiner mehr und so, ist mir langweilig. Gott, hört mir genau zu, Gott braucht uns nicht. Das klingt ein bisschen kalt. In einer menschlichen Beziehung, wenn dein Partner zu dir sagt, ich brauche dich übrigens nicht. Schwierig. Aber es befreit uns. Das heißt, ich will mit dir sein, nicht weil ich dich für meine Zwecke irgendwie gebrauchen will, sondern weil ich dich beschenken will mit meiner Liebe. Und weil ich dich gebrauchen will, ja, in meinen Plänen will ich dich einbauen. Und ich habe entschieden, als souveräner, freier Gott, dass ich durch dich in dieser Welt handeln will. Nicht, weil alles zusammenbricht, wenn du nicht mehr da bist. Aber es bricht Gott das Herz, wenn du nicht mehr da bist, weil er dich so sehr liebt. Er beschenkt uns aus seinem Überfluss, nicht weil er irgendwas bekommen will, nicht weil wir irgendwas dafür getan hätten, nicht weil wir irgendwas liefern, was er braucht. Es gibt diese Noah-Erzählungen bei den Babyloniern, Gilgamesch. Also wo dann Leute sagen, da haben die Leute die Bibelschreiber abgeschrieben, ist ja völlig klar. Naja, so klar ist das nicht, aber in dieser Gilgamesch-Geschichte ist es so, dass die Götter sauer sind und die Sintflut schicken, weil die Menschen keine Tieropfer mehr bringen und dann schieben die Götter Kohldampf. Ich denke mir das nicht aus, ihr Lieben. Die Götter haben Hunger, weil die Leute keine Tiere mehr schlachten als Opfer und dann werden die sauer und sagen so, okay, jetzt brauchen die auch nicht mehr kommen, Sintflut, zack. Das ist totale Defizitmotivation, ja, versteht ihr? Aber so ist Gott nicht. Er schenkt Liebe aus seinem Überfluss. Die Liebe, die innerhalb der Dreieinigkeit besteht, die fließt über zu uns. Wir dürfen empfangen, wir dürfen genießen. Und wir dürfen erfahren, auch darin ist Gott ein Modell für uns. Dass die Liebe, die er in uns ausgegossen hat, weiterfließen soll zu anderen. Es gibt noch etwas, was Gott von allen irdischen Vätern unterscheidet. Er ist unwandelbar, er verändert sich nicht. Wenn du einem Menschen sagst, wenn dir einer sagt, du hast dich ja gar nicht verändert, ich glaube, bei Brecht gibt es diese Geschichte, wo einem das gesagt wird, das heißt dann, oh, sagt er und er bleichte. Ja, also es ist eigentlich nichts Gutes, wenn man sich nicht ändert, weil wir immer noch Luft nach oben haben sozusagen. Aber Gott ist vollkommen und er braucht sich nicht zu ändern. Und er ist stetig. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, die beiden Söhne sind emotional, fahren die Achterbahn. Der Junge fängt an mit Rebellion, dann Resignation, dann kommt er zur Besinnung. Bei dem Älteren, da ist irgendwie stumpfe Apathie, die kippt dann plötzlich in offene Aggressivität. Ja, alles Aufgestaute kommt raus. Und der Vater steht da wie der Fels in der Brandung. Er ist nicht emotionslos, ganz und gar nicht. Aber er ist immer derselbe. Seine Liebe ist immer gleich. Die ist am Anfang, als der Jüngere kommt, da. Die ist, als der Ältere dann Stunk macht, ist die Liebe da. Und ja, du kannst ja fragen, ja, wann hat er denn den Jüngeren wieder lieb gewonnen? Oder so. Oder wie entwickeln sich seine Gefühle dem Älteren gegenüber? Das sind Nonsensfragen. Weil seine Liebe unwandelbar ist. Sie ändert sich nicht. Ich habe vorhin gesagt, sie gilt jedem, der nach Hause kommt, aber sie, diese Liebe gilt auch jedem, der wegbleibt. Nur, dass er sie nicht erfährt. Tragischer, umso tragischer ist das. Die Liebe ist ja bereit. Du musst nicht erst um sie ringen, du musst nicht hoffen, dass er dich vielleicht annimmt, sondern sie ist bereit und du nimmst es doch nicht an. Wie tragisch ist das? Manchmal trifft man dann mancher trifft irgendwann die Jugendliebe wieder, wenn man immer heimlich verliebt war und sich nie getraut hat, erfährt, die war auch immer heimlich verliebt vor 30 Jahren oder so. Ja? Tragik, ja. Manchmal ist dann auch gut so, aber nichts draus geworden ist. Gott ist mit seiner Liebe da. Nichts, was du tun kannst, wird ihn dazu bringen, dich weniger zu lieben. Und nichts, was du tun kannst, wird ihn dazu bringen, dich mehr zu lieben, als er es schon tut, weil seine Liebe vollkommen ist. Sie gilt dir. Sie ändert sich nicht. Der Vater muss nicht beschwichtigt oder umgestimmt werden. Ja, es gibt einen Bruch. Es gibt einen Bruch, es gibt die Rebellion des Sohnes, es gibt unsere Rebellion, es gibt die Sünde. Und vielleicht können wir da nochmal weiter drüber reden. Der wahre ältere Bruder, Jesus selbst, hat sich auf den Weg gemacht. Der hier hat nur da gesessen. Gesagt, ja, jetzt ist er weg, oh ja, sieht der Vater, was er an mir hat. Der wahre ältere Bruder Jesus hat sich auf den Weg gemacht und hat den verlorenen Sohn nach Hause gebracht. Hat uns den Weg frei gemacht, dass wir zum Vater kommen können. Aber er musste nicht den Vater bearbeiten, dass er uns wieder lieb hat. Sondern er und der Vater sind eins. Was Jesus gebracht hat, war die Liebe des Vaters. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Damit wir diese Liebe wieder empfangen können. Damit wir versöhnt werden mit Gott. Bei ihm gibt es keine Ungewissheit, wie er heute drauf ist. Seine Liebe gilt dir gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jetzt könnte noch jemand fragen, ich habe eben kurz das Kreuz erwähnt, wie ist denn das mit dem Zorn Gottes? Da spricht die Bibel doch auch von, ja? Gottes Zorn über die Sünde, über die Rebellion ist real. Aber vielleicht können wir anfangen, den Zorn Gottes als einen Ausdruck seiner Liebe zu verstehen. Diese Welt ist so kaputt. Und wenn dir die Welt egal ist, dann ist halt kaputt. Wenn du ein naturalistisches Weltbild hast, dann kannst du gar keinen Maßstab zu sagen, was richtig, was falsch ist. Fressen und gefressen werden ist dann kein Problem. Aber wenn du wieder, wie der Vater das Paradies gesehen hat, der selbst gemacht hat, und gesehen hat, was draus geworden ist, wie soll er nicht zornig sein? Ich muss an ein Gespräch denken, jetzt vor einigen Tagen mit einer Person, die Schlimmes von Christen erlebt hat. Und da ist viel kaputt gegangen in der Seele und auch in der Familie. Und da ist viel Zerstörung. Und der Feind hat viel bewirkt durch Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Und mir hat sich das Herz umgedreht. Und ich bin wirklich zornig. Also ich rede nicht oft von einem heiligen Zorn, weil ich denke, man kann sich da auch leicht was vormachen. Aber vielleicht war das wirklich ein heiliger Zorn, dass ich dachte, was ist da los? Ich kann es nicht sehen, dass der Feind so triumphiert und die Geschichte ist noch nicht zu Ende und Gott wird Wiederherstellung schenken. Aber es hat mich zornig gemacht. Und wenn ich schon zornig bin, ja, ich bin ein relativ gleichmütiger Mensch, also der Zorn Gottes ist real. Aber eben weil er so sehr liebt, ist er eben ein Glühen, er ist nicht ein flackerndes Teelicht voller Liebe, sondern ein glühender Backofen voller Liebe. Ja? Okay. Was ist unser Problem? Woran liegt es, dass wir oft manchmal so wenig erfahren von dieser Vaterliebe? Ich habe gesagt, am Vater liegt es nicht. Seine Liebe ist da. Sie ist da für beide Söhne, für dich, für mich. Aber was hält uns ab? Und wenn ich gar nichts abhalte, dann jubel einfach, dann feiere diesen Herrn, diesen Vater. Also was kann uns abhalten? Da ist Rebellion. Wir sehen das bei den beiden Söhnen, dass sie eigentlich den Aufstand proben gegen den Vater und meinen, es besser zu wissen. Und wenn du es besser zu wissen meinst, heißt das, du hast andere Vorstellungen. Du hast falsche Vorstellungen. Das sind Lügen über das Wesen Gottes und Lügen über deine, über meine Identität, die uns abhalten. Es geht los mit Misstrauen. Ja, dieser sogenannte verlorene Sohn, der fängt nicht an zu sündigen, als er das Geld auf den Kopf haut. Für nicht ganz legale Dinge vielleicht. Sondern die Sünde fängt da an, wo in seinem Herzen das Misstrauen ist gegen den Vater. Der meint es nicht gut mit mir. Und da war irgendeine Stimme von einer Schlange in einem Garten, die gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ja, meint Gott das wirklich gut? Warum schränkt er mich so ein? Warum darf ich nicht das und nicht jenes? Warum soll ich da lang? Da habe ich nicht das wahre Leben. Warum fordert er nur Gehorsam? Der will mir gar keine Freude schenken. Und das sind Lügen, die sich unser bemächtigen wollen. Und Gott gibt uns sein Wort. Und wir dürfen es hören. Und wir dürfen es dann auch nehmen. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Wir hören das und so wie ein Zug vorbeifährt. Habe ich noch vielleicht noch gelesen, was auf dem Bus an Werbung drauf stand oder so. Nein, wenn ich es höre, dann kann ich es auch ergreifen. Ich kann sagen, es klingt nett. Oder ich kann sagen, ja, ich entscheide mich, das als Wahrheit anzunehmen, zu glauben. Das ist eine Entscheidung. Ich höre darauf und nicht auf meine wirren Empfindungen und Verletzungen und was auch immer. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann ist da die Frage eben, wer ist Gott? Da haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Die andere Frage ist, wer bist du? Wer bist du? Und Gottes Wort sagt es dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du zu ihm gehörst, du bist berufen, von Ewigkeit berufen, Sohn, Tochter Gottes zu sein. Es ist dann oft von Söhnen die Rede, das hat den Hintergrund, dass in der Antike die Söhne in erster Linie Erbrecht hatten. Das heißt, du bist Sohn und Tochter mit Erbrecht. Du hast den Namen, du hast den Geist deines Vaters. Du gehörst für immer zu seiner Familie. Du bist Erbe eines unglaublichen Schatzes. Und da, wo Menschen Nein sagen oder vielleicht über dir, da sagt der Vater sein ewiges Ja. Und nichts und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Und die Frage an dich ist, glaubst du das? Ergreifst du das als Wahrheit? Der jüngere Sohn hat geglaubt, dass er beim Vater zum Sklaven bestimmt ist und ausbrechen muss, um Freiheit zu erleben. Und Erfüllung zu finden, um seine Bestimmung zu finden. Und all diese Dinge hat er am Ende nur beim Vater gefunden. Selbst die ultimative Party, die er gesucht hat, wurde am Schluss im Vaterhaus gefeiert. Und er hatte dann einen Plan, als er sich auf den Heimweg machte. Er wollte anheuern als Tagelöhner. Und da gab es schon einen auf dem Posten, weil der ältere Bruder, der das Haus nie verlassen hatte, diese Position als Tagelöhner eigentlich nie verlassen hat. Der ist nie Sohn gewesen, scheint es. Er war immer im Haus des Vaters, aber er war nie beim Vater zu Hause. Er war immer im Haus des Vaters, in dem Gebäude und so, aber er war nie wirklich, er hatte keine Heimat beim Vater. Und der Jüngere kam zum Vater, aber er wollte einziehen in das Tagelöhnerhaus. Zu den Sklaven. Beide Söhne hatten den Namen und die Berufung, Söhne ihres Vaters zu sein, mit Vollmacht. Aber beide glaubten den Lügen und haben es vorgezogen, Sklaven zu sein. Und der eine kam von unten, also im Bewusstsein seiner Sünde, und jetzt mit der Absicht, das wieder gut zu machen, diese Sünde abzuarbeiten. Und der andere kam sozusagen von oben. Er glaubte, er hätte sich Rechte erarbeitet, weil er immer alles richtig gemacht hat. Aber beide hatten die gleiche Gesinnung, versteht ihr? Beide waren eigentlich Sklaven. Und ich frage dich, wer bist du? Das Schlimme ist, wenn wir in diesem Ding drin sind, dann erleben wir die Fülle nicht, die der Vater für uns hat. Und dann werden wir noch frustrierter, dass Gott sich anscheinend nicht an die Abmachung hält. Der funktioniert irgendwie nicht. Aber dabei tue ich doch alles. Da kann ich entweder selbstgerecht und bitter werden. Ja, ich mache doch alles. Was soll ich denn noch tun? Wo ist meine Belohnung? Oder ich denke, okay, ich bekomme nichts, weil ich es wohl nicht geschafft habe, weil ich nicht alles hingekriegt habe. Also streng ich mich noch mehr an. Oder ich sage, na, ich schaff's halt nicht. Ich gebe es gleich ganz auf und gehe zurück zu den Schweinen. Versteht ihr, wie uns dieser Sklavengesinnung gefangen nehmen kann? Und der Frust kann dann übrigens auch unsere Beziehungen vergiften. Untereinander. Weil wir dann nicht als geliebte Söhne und Töchter gemeinsam zum Vater kommen, die sicher sind in dem, wer sie sind, sondern als Waisenkinder. Ja, denkt an Oliver Twist, an so ein Kinderheim irgendwo im viktorianischen England, die sich um jede Brotkante prügeln, weil sie Mangel haben. Wir können nicht großzügig sein, wenn wir glauben, dass wir Mangel haben. Wenn wir nicht in der Liebe des Vaters ruhen, dann erwarten wir alles von anderen. Irgendwo muss ja herkommen. Der Hauskreis gibt mir nicht, was ich brauche. Oder die Gemeindeleitung. Oder der Pastor hat mich nicht angelächelt. Und wir werden notgedrungen enttäuscht. Es geht gar nicht anders. Da kann dein Pastor und dein Hauskreis sich anstrengen und alle Beine ausreißen, die sie haben. Jemand hat gesagt, wenn du nicht zuerst Sohn oder Tochter wirst, stehst du mit deiner Identität, wenn du nicht zuerst Sohn oder Tochter wirst, wird jeder Vater, jede Mutter dich enttäuschen. Wenn du nicht Sohn oder Tochter wirst, wird jeder Vater dich enttäuschen. Weil der das nie leisten kann, was dann an Erwartung da ist. Und ich glaube, dass Gott uns auch untereinander ruft, als Väter, als Mütter, als Söhne und Töchter füreinander. Eigentlich war mein Plan, das jetzt als zweiten Teil der Predigt anzuhängen, aber ich werde in 2 Wochen an der Stelle weitermachen. Aber für heute, lass uns schauen, wer ist der Vater? Und ich lade dich ein, zum Vater zu kommen. Er ist unveränderlich in seiner Liebe, egal was du machst. Ich hatte meinen kleinen Sohn heute auf dem Wickeltisch, hatte die Windel abgemacht, hatte ihn ein bisschen zu lang freihändigt, dann habe ich mir eine andere Hose angezogen. Aber egal was wir machen, die Liebe des Vaters ändert sich nicht. Er hat schon längst Ja gesagt zu dir. Komm du heraus aus dem Tagelöhnerhaus, aus der Sklavenmentalität. Leg die Lumpen ab, lass dich neu einkleiden. Oder wenn du ein älterer Bruder bist, dann kehr um von der Selbstgerechtigkeit. Du sagst, ja, ich hab's alles gemacht. Und komm zum Vater.